Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich möchte heute nicht nur über den Ingelheimer Abschiebeknast referieren, sondern auch die Grundbegriffe erläutern, die im Asylverfahren eine Rolle spielen, und dann den Abschiebeknast und die Abschiebehaft als eine von mehreren Möglichkeiten, die der rassistische Staat verwendet, um Migranten und Flüchtlinge auszugrenzen, darstellen. Der Vortrag ist in etwa wie folgt gegliedert. Zunächst das Asylverfahren, andere Instrumente der Ausgrenzung und Stigmatisierung von Flüchtlingen, da werde ich auch kurz auf das Ausreisezentrum Trier eingehen, oder auf die Residenzpflicht. Dann die Geschichte der Abschiebehaft in Deutschland und später der BRD, die gesetzlichen Grundlagen, dann das Abschiebegefängnis Ingelheim selbst, wie das strukturiert ist, welche Funktion es hat, einmal gegenüber den Insassen, aber auch der Gesellschaft, gegenüber der Bevölkerung. Wer ist verantwortlich? Auch eine ganz wichtige Frage, weil natürlich das Ländersache ist, ob es so ein Abschiebegefängnis gibt oder nicht. Und wir haben ja zum Beispiel eine SPD-Regierung, die das durchaus abschaffen könnte, wenn sie wollte. Dann möchte ich auf die Vorfälle vom 13.07. eingehen, die sogenannte Gefängnismeuterei, bei der jemand abgeschoben werden sollte. Dann haben sich andere Flüchtlinge mit ihm solidarisiert und versucht, die Abschiebung zu verhindern. Daraufhin hat eine Spezialeinheit der Polizei die Leute überwältigt und verletzt. In der Presse wurde das gefeiert. Da hieß es dann Meuterei von Gefangenen. Da möchte ich ein bisschen auch auf die veröffentlichte Meinung eingehen und vielleicht das ein oder andere Vorurteil widerlegen, beziehungsweise euch das Handwerkszeug an die Hand geben, solche Vorurteile, die man halt häufig hört, zu widerlegen. Ja, das Asylverfahren sieht so aus. Es beginnt normalerweise damit, dass ein Flüchtling aus einem anderen Land in der sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung AFA untergebracht wird. In Trier ist diese Einrichtung in der Dasbachstraße. Dort sind die Neuankömmlinge bis zu 3 Monate untergebracht, erhalten Taschengeld und Verpflegung und werden dann später, also beziehungsweise gleich am Anfang, interviewt durch einen sogenannten Entscheider, einen Sachbearbeiter des Bundesamts für Migration und Flucht, der dann später auch über den Asylantrag entscheidet. Es gibt einen Dolmetscher, das heißt, das, was derjenige dort sagt, wird ihm auch zurückübersetzt. Oft nicht so gut, also es gibt mit diesen Dolmetschern viele Probleme. Im Fragenkatalog, das ist auch sehr auffällig, wird hauptsächlich zu den Fluchtwegen, aber kaum zu den Fluchtursachen werden Fragen gestellt. Also das sieht man schon, es geht schon von vornherein darum, rauszubekommen, wie ist jemand hierher gekommen, wie können wir eventuell Fluchtwege zumachen, aber nicht warum. Also es geht gar nicht mehr so sehr um den Grund, warum jemand um Asyl bittet. Ja, dann nach diesen 3 Monaten werden die Menschen in die Kommunen transferiert. Meistens sind das irgendwelche Ghettos außerhalb der Großstädte. Ich meine, hier in Trier zum Beispiel ist auch so, die ganzen Flüchtlinge, sowohl die Aufnahmeeinrichtung als auch das Ausreisezentrum, sind in der Dasbachstraße. Zu Fuß ist es von dahin in die Stadt eine 3/4 Stunde. Der Besitz von Fahrrädern ist den Leuten dort verboten. Sie haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren, weil sie nicht so viel Taschengeld bekommen. Es ist also ziemlich ghettoisiert. Und das ist dann natürlich, wenn sie in den Transfer kommen, noch viel schlimmer. Da kommen die Leute in ganz kleine Käfer, wo sie auch zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen, wo sie nicht die Möglichkeit haben, soziale Kontakte zu knüpfen. Also es wird von vornherein auch vermieden, dass Leute Anschluss finden, Anschluss zu Deutschen, die ihnen vielleicht helfen könnten in späteren Verfahren. Dann ist es auch so, was, ich denke mal, hier sind sehr viele politisch aktive Leute, was ja eine sehr große Rolle spielt, wenn man jetzt demonstrieren will für seine Rechte, dann möchte man ja auch zu den Orten, an denen diese Demonstrationen stattfinden, hinfahren können. Ein Flüchtling kann es nicht. Der hat die sogenannte Residenzpflicht. Das heißt, in dem Kreis, wo er untergebracht ist, muss er bleiben. Wird er erwischt, zum Beispiel, wenn er auf eine Demo fahren will, jetzt nehmen wir mal an, zum Beispiel aktuelle Lage Iran, ein Iraner will auf eine Soli-Demo fahren nach Frankfurt, dann drohen ihm saftige Strafen. Das heißt, der Flüchtling bekommt eine Geldstrafe, die er natürlich dann auch nicht bezahlen kann. Und Ausnahmen aus familiären Gründen sind eben nur mit vorheriger Genehmigung der jeweiligen Ausländerbehörde möglich. Die meisten Flüchtlinge, die nicht direkt wieder abgeschoben werden oder was ganz wenige nur bekommen, einen Aufenthaltsstatus bekommen, leben im Status der sogenannten Duldung. Die Duldung selbst ist kein Aufenthaltsstatus, das heißt eben nur, es liegt meistens ein sogenanntes Abschiebehindernis vor. Das kann zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen sein. Der geduldete Mensch muss alle paar Monate zur Ausländerbehörde, um dieses Duldungspapier zu verlängern. Und bei vielen kommt es dann eben auch vor, dass da auf der Behörde Druck auf ihn oder sie ausgeübt wird, doch bitte freiwillig auszureisen, dass den Leuten gedroht wird oder dies tatsächlich auch in die Tat umgesetzt wird, Sozialleistungen zu kürzen, etc. Ja, der Asylantrag wird bei den meisten Leuten als unbegründet abgelehnt. Der Flüchtling hat natürlich die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Allerdings hat er oder sie keinen Anspruch auf einen Anwalt. Das heißt, nur ein wohlhabender Flüchtling oder jemand, der besonders viel Glück hat und auf einen Asylanwalt trifft im Laufe seines Verfahrens, hat überhaupt eine Chance, dass er in diesem Asylverfahren richtig vertreten wird. Das heißt, dieses rechtsstaatliche Verfahren, was bei uns für alle Bürger gilt, ist auf diese Art und Weise für Flüchtlinge schon weitestgehend ausgehebelt. Weil natürlich ein Anwalt, der dann einen Flüchtling vertritt, der ihm ja auch nicht viel Geld geben kann, sich nur in besonderen Fällen auch 100% für diesen Flüchtling einsetzen wird. Oder er hat eben besonders viele Fälle, besonders viele Flüchtlinge und da kann man dann eben auch nicht erwarten, dass er jeden Fall gleich wichtig nimmt und sich dann auf die gleiche Art und Weise einsetzt. Ja, beim Gerichtsverfahren, das dann meistens folgt, ist es so, dass die Dolmetscher falsch übersetzen häufig, dass sie die Aussagen der Flüchtlinge kommentieren, dass wieder eben nicht nach den Gründen der Flucht, sondern nach dem Fluchtweg, Helfern und so weiter gefragt wird. Und wenn diese Aussagen eben dem widersprechen, was der Flüchtling beim anfangs genannten Interview gesagt hat, dann wird ihm das zur Last gelegt. Ja, was ich eben sagte, oft besteht eben keine Arbeitserlaubnis, also auch keine Möglichkeit, den Anwalt zu bezahlen. Ausnahmen, Asylanwälte pro Asyl, die dann eben ja, natürlich auch vorher gucken, ob bei einem Fall überhaupt eine Möglichkeit besteht. Dann gibt es bestimmte Abschiebehindernisse. Reiseunfähigkeit wäre sowas. Passlosigkeit. Bei der Passlosigkeit ist es so, dass natürlich die Bundesrepublik Deutschland bemüht ist, mit vielen Staaten sogenannte Rückübernahmeabkommen abzuschließen, sodass eben auch Passlose plötzlich Papiere bekommen. Man kann sich das so in etwa vorstellen, es gibt solche Rückübernahmeabkommen zum Beispiel mit Nigeria. Dann werden Leute nigerianischen Botschaftsangehörigen vorgeführt, die dann sagen, ja, der kommt aus unserem Land. Dann gibt es einen Deal, dann kriegt eben Nigeria eine bestimmte Summe, Geldsumme, und nimmt dafür diesen Flüchtling zurück. Der muss dann gar nicht unbedingt aus Nigeria kommen, der kann auch aus einem ganz anderen Land kommen. Ja, dann medizinische Gründe als Abschiebehindernis, wenn zum Beispiel eine Krankheit vorliegt, die man nur hier in Deutschland behandeln kann, oder auch bei einem attestierten posttraumatischen Stresssyndrom ist es eben so, dass zwar manchmal schon, aber häufig auch nicht abgeschoben wird. Dann gibt es zwei Länder, die Sonderfälle darstellen, was für Flüchtlinge aus diesen Ländern, wenn es um ihr Leib und Leben geht, natürlich sehr gut ist. Iran und Russland, weil diese beiden Länder keine Passersatzpapiere ausstellen, wenn jemand nicht freiwillig ausreisen will. Das heißt, normalerweise wäre es so, dass, obwohl jetzt zum Beispiel diese krassen Menschenrechtsverletzungen sind im Iran, wenn es diese Regelung nicht gäbe, wenn der Iran sagen würde, wir nehmen die Leute zurück, dass wir hier massenhaft Abschiebungen auch von Oppositionellen oder ehemaligen oppositionellen Iranern zu befürchten hätten, die dann im Iran ja, sich um ihr leibliches Wohlergehen natürlich ganz viele Sorgen machen müssen. Und was ich vorhin schon gesagt habe, also das ist wirklich ganz perfide, ich kenne das eben aus Alltagsbeispielen, gerade von Iranern. Wir haben zum Beispiel mal uns eingesetzt für eine Familie aus dem Iran, die zwar hier wohnen und leben kann jetzt, aber immer noch im Status der Duldung ist und jeden Monat oder alle 2 Monate sagt die Ausländerbehörde, verlassen Sie das Land freiwillig. Druckmittel war zum Beispiel, denen die Sozialhilfe zu kürzen. 30-40% sind da ganz üblich. Das gibt es auch bei Alleinstehenden natürlich häufig. Perfiderweise ist es so, dass die Leute gleichzeitig eingesetzt werden für 1-Euro-Jobs. Das heißt, zum Beispiel denjenigen, den ich da kenne, der musste dann das Saarburger Schwimmbad reinigen, und zwar mit so einem kleinen Küchenschwamm. Und solche Sachen, die gibt es ganz häufig. Also es gibt dann zum Beispiel auch Leute, habe ich einen Filmbericht mal gesehen, die dann auf einer Kreisverwaltung arbeiten, die ganze Fassade gereinigt haben. Ja, und dann eben, der Dank ist dann eben die Abschiebung oder die Kürzung von Sozialleistungen. Jetzt für euch alle, wenn ihr euch im Asylbereich vielleicht auch in der Einzelfallarbeit mal reinhängen wollt, das eigentlich Interessante und gerade in Rheinland-Pfalz Interessante ist das sogenannte Petitionsverfahren, das, wenn das rechtliche Verfahren abgeschlossen ist, zum Zuge kommt. Das heißt, ein Flüchtling ist abgelehnt, der hat keine Chance mehr rechtlich. Dann gibt es hier einen Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz und jeder Bürger von Rheinland-Pfalz kann an diesen Bürgerbeauftragten eine Petition stellen. Das ist dann der Petitionsausschuss, wo Leute aus verschiedenen Parteien drin sitzen und eben dieser Bürgerbeauftragte, die dann sich diese Petition zu Herzen nehmen. Und so ist es zum Beispiel möglich, dafür einzutreten, dass jemand ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland erhält oder in Rheinland-Pfalz. Da müssen natürlich dann, um sowas gut untermauern zu können, müssen besondere humanitäre Gründe vorliegen. Also man kann da nicht irgendwas schreiben, sondern man muss natürlich dann immer wieder auch Informationen beisteuern. Nur wenn ihr mal in so eine Situation kommt, dass jemand euch um Hilfe bittet, dann könnt ihr natürlich auch uns im Multikulturellen Zentrum kontaktieren. Wir kennen uns ein bisschen aus mit dem Petitionsverfahren. Und dann könnte man zum Beispiel für jemand eine Petition stellen. Diese Petition hat eben den Vorteil, dass sie, wenn noch keine Abschiebung angeordnet ist, dass es ein sogenanntes Gentleman's Agreement gibt zwischen den Ausländerbehörden und den Petitionsausschuss, dass eben, solange eine Petition läuft, nicht abgeschoben wird. Ja, jetzt komme ich zu ganz besonders perfiden Maßnahmen, die getroffen werden, um die Flüchtlinge unter Druck zu setzen, um sie dazu zu bringen, ihre Identität preiszugeben, um sie dann leichter abschieben zu können. Es ist zum Beispiel einmal diese sogenannten Sammelvorführungen. Wir hatten davon schon mehrere, auch in Trier. Zum Beispiel im Kloster Olewig, im ehemaligen Kloster Olewig vor 4 Jahren. Da werden ganz viele Leute aus Rheinland-Pfalz oder auch aus anderen Bundesländern herangekarrt. Und dann gibt es so eine sogenannte Menschenschau. Da kommen dann Botschaftsangehörige von Botschaften, wo man vermutet, die Leute kommen aus diesen Ländern. Und die setzen die Leute unter Druck. Da wird dann zum Beispiel gesagt, wenn du nicht sagst, wo du herkommst, wirst du abgeschoben. Oder wer du bist. Aber natürlich genau das Gegenteil ist der Fall. Und da standen wir halt da mit Megafon, haben dann gesagt, sagt's nicht und so, auch in den verschiedenen Sprachen. Und es hat sehr viel gebracht. Aber meistens bekommt man das gar nicht mit. Es gibt also, das läuft alles mehr oder weniger geheim. Also es ist eher Zufall, ob man von einer Sammelvorführung Wind bekommt. Ja, Ziel ist es natürlich, dann die Identität zu klären, um Leute abschieben zu können. Ja, die Rückübernahmeabkommen, das habe ich schon gesagt. Die gibt es zum Beispiel zwischen Deutschland und Nigeria, jetzt neuerdings auch zwischen Deutschland und Syrien. Also es ist so, dass Kurden aus Syrien bis vor kurzem keine Angst haben mussten. Jetzt gibt es aber seit letztem Jahr ein Rückübernahmeabkommen. Also früher hat Syrien gesagt, bei uns gibt es keine Kurden. Da konnte man die Leute auch nicht abschieben. Heutzutage ist es so, dass diese Leute einfach Pässe bekommen. Und als Gegenleistung bekommt natürlich der syrische Staat dann, ich denke mal, dass da irgendwie ein wirtschaftliches Abkommen oder auch Finanzleistungen drin sind. Da habe ich jetzt kein Papier zu gefunden, aber ich denke, ohne Gegenleistung wird es nicht so gelaufen sein. Jedenfalls hat es als Konsequenz eben, dass ganz, ganz viele syrische Kurden plötzlich von der Abschiebung bedroht sind. Ja, hier in Trier, in der Gasparstraße, wunderschön, sonnenbeschienen, das Ausreisezentrum. Ich komme nachher noch auf diese sprachlichen Geschichten. Also das sind ja sehr häufig so Euphemismen in diesem ganzen Asylrechtsbereich. Aber das kennt man ja auch aus dem Begriffen jetzt, die das Sozialsystem betreffen. Also da wird jetzt eben häufig mit so Euphemismen gearbeitet. Das war auch Unwort des Jahres, ich glaube 2004 oder 2005. Also in diesem Ausreisezentrum werden Leute untergebracht, die nicht abgeschoben werden können, da ihre Identität nicht feststeht. Die bekommen keine Geldleistungen, aber Anreize, das Land zu verlassen. Da gab es und gibt es diese sogenannte International Organization for Migration. Das ist auch wieder ein Euphemismus. Ne? Die machen einerseits auch ganz sinnvolle Projekte, aber in dem Fall ist es so, die haben dann so Headhunter, die zu den Leuten hingehen und sagen, ja, schau mal, hier hast du doch eh keine Chance, du wirst da jahrelang sitzen, weil der Aufenthalt ist nicht beschränkt. Ich gebe dir 2000 Euro, wenn du zurückgehst nach Russland. Da kannst du mit deiner Familie ein neues Leben anfangen. Oder wir wissen von jemand, der hier einen LKW-Führerschein machen durfte, aber nur unter der Voraussetzung, dass er danach eben freiwillig ausreist. Das heißt, in diesem Ausreisezentrum, wo die Dauer beschränkt ist der Unterbringung, im Gegensatz zum Abschiebeknast, das sind maximal 18 Monate, da werden die Leute, dadurch, dass sie keinerlei Geldleistungen bekommen, keinerlei Möglichkeiten haben, irgendwas zu machen, sozial depriviert und gehen dann irgendwann entweder in die Illegalität, kosten also den Staat nichts mehr, oder verschwinden in das Land, ja, aus dem sie gekommen sind. mit ein bisschen Geld, was sie dann noch dazu bekommen. Beziehungsweise, das sind nicht immer nur Geldleistungen, es sind oft auch so Sachleistungen. Also das ist eben diese International Organization for Migration, die da eben die Leute dann ja besticht sozusagen. Und Ziel ist auch wieder die freiwillige Ausreise, auch wieder so ein schöner Begriff, weil es ist ja eigentlich eine erzwungene Ausreise.
Wie ist es denn überhaupt? Bekommen die Flüchtlinge noch die Anreize? Also wenn die 2000 Euro verschwinden,
ja, bekommen sie die dann auch? Also man weiß es natürlich nicht immer, weil es gibt ja einfach nicht in dem Maße Helfer, wie Leute abgeschoben oder unterdrückt werden, Helferinnen, aber die bekommen schon die Sachen, soweit wir das mitbekommen. Also von den wenigen Fällen, also relativ wenigen Fällen, wo ich es jetzt weiß. Ja, dann noch eine andere Sache, ganz kurz zur Illegalität. Schätzungen zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Menschen leben hier in Deutschland in der sogenannten Illegalität. Das ist klar, die müssen ständig Angst haben, erwischt zu werden, haben keine Versicherung, keine guten Jobs, müssen oft illegale Arbeiten annehmen. Und das ist auch wieder sehr perfide, weil ja immer, es heißt ja immer, die würden unser Sozialsystem missbrauchen und so weiter. Ein Sozialsystem, das sie überhaupt nicht in Anspruch nehmen können, in keinster Weise. Also ich weiß es selbst, ich war mal mit einer Frau aus Peru liiert, schon ganz lange her. Und es war also ganz, ganz schwierig, überhaupt einen Arzt zu finden, der sie behandelt hat. Zum Beispiel. Ja, dann kommt es meistens zur Abschiebung. Da kriegen die Leute eine Aufforderung, Deutschland zu verlassen. Und wenn sie es nicht tun, dann erscheint morgens meistens um 4 oder 3 die Polizei, bricht die Wohnungstür auf. Dabei kommt es natürlich häufig zu ganz schlimmen Szenen. Es gab häufig schon Selbstmorde, weil die Leute natürlich riesige Angst haben vor der Abschiebung, also riesige Tragödien. Da kann man Einzelfälle sehr gut nachlesen. Ich verteile es nachher auch noch, die ganzen Literaturhinweise, auf der Dokumentationsseite der Antirassistischen Initiative Berlin, ARI. Das sind die deutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen ausführlichst dokumentiert. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema. Ich beginne mit, also jetzt habe ich ja die anderen Instrumente ein bisschen dargestellt, wie die Leute stigmatisiert fertig gemacht werden. Jetzt beginne ich mit der Geschichte der Abschiebehaft. 1919 erhält die Polizei in Bayern den Auftrag der Fremdenkontrolle. Das ist mit einer Registrierungspflicht und einer Überprüfung des Lebenswandels verbunden. Damals ging es um jüdische Zuwanderer aus Osteuropa, weil man eben, ich meine, der Antisemitismus war ja damals sehr, sehr stark. Und natürlich hier den Juden aus Osteuropa unterstellt hat, sie würden sozusagen die Kommunisten und die Räte eben unterstützen sozusagen. Und dann gab es eine große Hetzkampagne, Ausweisungsverfügung gegen jüdische Zuwanderer. Am 25. Mai 1919 haben die Ministerien für Inneres und militärische Angelegenheiten dann eine Bekanntmachung über Aufenthalts- und Zuzugsbeschränkungen gemacht. Und das Interessante, wenn ihr euch das merkt ein bisschen, das findet man in der heutigen Gesetzgebung zum großen Teil wieder. Also, Fremde sind sicher zu erfassen und ihre Bewegung im Lande möglichst genau zu verfolgen. Die Ausweisung kann verhängt werden, wenn es die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit dringend erfordert. Die Ausgewiesenen sind unter Bestimmung einer knapp bemessenen Frist zur Abreise aufzufordern. Der Vollzug ist wirksam zu überwachen. Die Festnahme ist zulässig, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Abreise nicht erfolgen würde. Was häufig heute so ist, also man denkt, jemand will untertauchen, dann kommt dein Abschieber. Und dann die Einrichtung von sogenannten Schutzlagern. Also da hat man auch schon diese Euphemismen in der Sprache. Ne? Also man spricht von Schutz, in Wirklichkeit ist es natürlich was ganz anderes. Ja, 1920 wurde dann die Zusammenarbeit von Grenzpolizei und Polizeidirektion intensiviert. Da habe ich dann ein Zitat von dem damals leitenden Grenzpolizisten. Der hat dann gesagt, eine Überschwemmung Deutschlands mit ostjüdischem Gesindel beziehungsweise Durchsetzung des deutschen Volkes mit diesen Parasiten der menschlichen Gesellschaft erscheint nicht nur als eine sittliche Gefahr, sondern eine Bedrohung für die Wiedergesundung des deutschen Volkes und für den Wiederaufbau Deutschlands. Und zu dieser Zeit wurde dann auch das erste Lager errichtet. Das war das Internierungslager Fort Prinz Karl in Ingolstadt für 600 Personen. Und 1921 dann die ersten Abschiebelager in Preußen, ich glaube in Cottbus und die andere Stadt ist mir jetzt gerade entfallen. Ja, dann springen wir ins Jahr 1938. Da gab es dann eine Ausländerpolizeiverordnung, Paragraph 7 dieser Verordnung, die bis 1965 Gültigkeit hatte in Westdeutschland. Der Ausländer ist durch Anwendung unmittelbaren Zwangs aus dem Reichsgebiet abzuschieben, wenn er das Reichsgebiet nicht freiwillig verlässt oder wenn die Anwendung unmittelbaren Zwangs aus anderen Gründen geboten erscheint. Zur Sicherung der Abschiebung kann der Ausländer in Abschiebehaft genommen werden. Also im Prinzip bis 65 unverändert. Aus Paragraph 7 wird dann dieser Verordnung wird dann Paragraph 16 des Ausländergesetzes. Ein Ausländer ist in Abschiebungshaft zu nehmen, wenn die Haft zur Sicherung der Abschiebung erforderlich ist. Die Abschiebungshaft kann bis zu 6 Monate angeordnet und bis zur Gesamtdauer von 1 Jahr verlängert werden. Also maximal 18 Monate Abschiebehaft. Danach, wenn jemand länger interniert würde, würde das als unzulässige Beugemaßnahme gelten. So war es damals, wir haben 2003 eine große Demonstration gegen das von Ingelheim nach Trier verlegte Ausreisezentrum organisiert, so dass dort auch Familien untergebracht waren. Und es gab eine Klage einer solchen Familie und daraufhin hat das Gericht in Koblenz festgestellt, dass es sich bei der langen Unterbringung der Familie in dieser Abschiebeeinrichtung um eine unzulässige Beugemaßnahme handelt. Daraufhin wurden alle Familien aus dem Ausreisezentrum entlassen. Mittlerweile ist es so, dass man eben nicht mehr die ganze Familie einsperrt, sondern zum Beispiel die Ehemänner. Also die Familien wohnen in irgendeinem Kreis in Rheinland-Pfalz, dann nimmt man den Mann und tut den halt ins Ausreisezentrum. Der ist dann auch, muss im Kreis Trier bleiben, wenn er ihn verlässt, wird er ja bestraft zum Beispiel. Also das sind ganz perfide Methoden, wie man dann diese Gerichtsentscheidungen sozusagen wieder umgeht. Ja, dieses neue Ausländergesetz von 65 kam bis 1990 kaum zur Anwendung und dann kam das, was für alle Flüchtlinge und Asylsuchenden schrecklich war in der Konsequenz, dann kam die deutsche Wiedervereinigung und infolge dieser Wiedervereinigung rassistische Pogrome und eine Politik, die den Rassisten auf der Straße nachgegeben hat, die Asylgesetzgebung extremst verschärft hat. Es gab ja damals diese Pogrome und das war Rostock-Lichtenhagen 92, der Angriff auf das Sonnenblumenhaus, auf das vietnamesische vietnamesische Flüchtlingsunterkunft. Es gab ja damals diese Kampagne der Nazi-Partei Republikaner, das Boot ist voll, Schluss mit Asylbetrug, mit der sie bei den Europawahlen sehr große Erfolge fahren konnten. Und das hat natürlich die anderen konservativen Parteien dazu gebracht, auf diesen Zug aufzuspringen und ähnlich aggressiv gegen Zuwanderer, gegen Flüchtlinge vorzugehen. Insofern ist eben das, was wir heute haben, nicht nur ein System, wo es um Ökonomie geht. Das ist ja heute immer die Argumentation der globalisierungskritischen Bewegung. Dieser ökonomische Diskurs überlagert in Wirklichkeit den rassistischen Diskurs, der immer noch da ist. Und das darf man auf keinen Fall übersehen. Also es geht nicht nur darum, Gewinnmaximierung und die Leute maximal auszubeuten. Es ist auch Rassismus, der da drunter ist, sozusagen. Ja, wie sieht es heute aus? Nach verschiedenen Schätzungen werden in Deutschland jährlich 20.000 bis 40.000 Menschen in Abschiebehaft genommen. Es werden aber längst nicht alle abgeschoben. Das heißt, es geht ja darum, in dieser Abschiebehaft zum Beispiel Papiere zu besorgen in dieser Zeit. Wenn das nicht geschieht, dann werden die Leute irgendwann auch wieder entlassen. Aber natürlich werden ganz, ganz viele, der Großteil, dann auch abgeschoben. In Deutschland ist es auch so, dass zahlreiche Kinder und Jugendliche in Abschiebegefängnissen sitzen, weil Deutschland zwar die Kinderrechtskonvention unterschrieben hat, aber mit dem ausländerrechtlichen Vorbehalt. Das heißt, dass es bei Ausländerkindern einfach nicht zutrifft. Also auch wieder eine sehr perverse Sache. Ja, jetzt die Frage, warum kommen Menschen in ein Abschiebegefängnis? Also aus welchen Gründen überhaupt? Was ich gerade schon sagte, einmal um die Abschiebung leichter durchführen zu können und dann natürlich, um zu verhindern, dass die Flüchtlinge sich der Abschiebung entziehen. Das ist beim Abschiebegefängnis schon so, beim Ausreisezentrum, sagte ich ja schon, ist es ein bisschen anders. Da ist dieser ökonomische Aspekt mittlerweile wichtiger. Da sagt man sich, naja, wenn die Leute untertauchen, dann liegen sie uns nicht mehr auf der Tasche. Das ist also dann so was anderes schon. Ja, ich habe mal hier die gesetzlichen Grundlagen hier formuliert. Das ist jetzt der Paragraph 62, glaube ich, des sogenannten Aufenthaltsgesetzes. Also auch wieder ein Euphemismus. Eigentlich ist es ein Abschiebegesetz. Ne? Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn er aufgrund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ist, eine Abschiebungsanordnung ergangen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen werden kann, die Ausreisefrist, also die bekommen ja so einen Wisch, wo dann draufsteht, reisen Sie zu dem und dem Tag aus, abgelaufen ist, und wenn du dann deinen Aufenthaltsort wechselst, ohne der Ausländerbehörde eine Handschrift anzugeben, unter der du erreichbar bist, dann ist es auch möglich. Wenn er zu einem Termin nicht angetroffen wird, wenn er sich sonst der Abschiebung auf irgendeine Weise entzogen hat oder wenn der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung entziehen will. Also immer dann in diesen ganzen Fällen ist Abschiebehaft möglich. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Abschiebegefängnis. Ingelheim, das ist also ungefähr 20 Minuten von Mainz entfernt. Das gibt es seit 2001. Dort gibt es, das ist ein bisschen verrutscht, Leiter. Tut mir leid, das ist eigentlich anders. Na gut, ist egal, kann man trotzdem gut lesen. Also es gibt 152 Haftplätze dort. Wächter, die Leute bewachen, die Leute sind 23 Stunden eingesperrt. Dann gibt es so einen Innenhof, da können die dann eine Stunde am Tag so rumlaufen, aber von Wächtern und Hunden bewacht. Also es ist in diesem Sinne eine totale Institution, mit dem erklärten Ziel auch, die Leute völlig fertig zu machen. Die Zellen sind für zwei Personen geeignet, Stockbett, Spinntisch, zwei Stühle, Fernseher, Nasszelle mit WC auf 14 Quadratmeter. Ja, außen hat das Ding eine 5 Meter hohe Betonmauer, mit Stacheldraht nochmal extra gesichert. Und interessanterweise, ich weiß nicht, wer schon mal auf einer Ingelheim-Demo war, von euch, von Ihnen. Es ist so, dass wenn wir da demonstrieren, das ist ja ein Hochsicherheitsgefängnis, das ist total hermetisch abgeriegelt, dass dann trotzdem ein sehr, sehr starkes Polizeiaufgebot da ist. Also als könnten wir da irgendwie rein, ne, mit Enterhaken oder so, das ist total albern, weil da gibt es keine Möglichkeit reinzukommen. Aber darauf komme ich nachher noch zurück, weil das ist eine interessante Frage. Meines Erachtens ist es nämlich so, der Staat schickt nicht umsonst die Polizei. Der Staat schickt dann Polizei, wenn er Angst hat vor den systemkritischen Leuten. Und ich glaube, man muss einfach mehr Mut haben und einen längeren Atem und dann kann man auch ganz, ganz viel erreichen. Ja, was ich noch vergessen habe, mit Hunden laufen die Wächter natürlich da. So ein paar Innenansichten, also hier der hintere Teil, wo man so diesen Innenhof, glaube ich, sieht, wo man spazieren gehen darf, dann mit der Bewachung, dann hier ein Ausschnitt aus dem Zimmer, können das alles sehen hier, und hier eine Innenansicht, da kommen gleich noch zwei Bilder. Es handelt sich um einen Freiheitsentzug und Grundrechtseingriff, obwohl keine Straftat vorliegt. Bis zu 18 Monate, habe ich schon gesagt, sind die Leute dort untergebracht. Die Kosten für die Unterbringung tragen die Flüchtlinge selbst. Das heißt, wenn jemand abgeschoben wird und ein paar Jahre später wieder zurückkommt nach Deutschland, ich glaube 6 Jahre muss er dann weg sein, bis er wieder kommen darf, müsste er theoretisch oder sie die ganzen Schulden zurückbezahlen. Das ist übrigens auch so, dass die Leute natürlich dann viel verlieren. Also Wertgegenstände werden denen abgenommen. Ich glaube, bei einer Abschiebung kriegen die Leute, glaube ich, dann 85 Euro mit. Aber es wird vorher sehr viel von ihrem Eigentum und so weiter konfisziert, auch schon bei der Ankunft hier in der Aufnahmeeinrichtung, soweit ich weiß. Also das ist... Eigentlich umgekehrt. Nicht? Hier werden Flüchtlinge ausgebeutet, nicht umgekehrt. Die beuten nicht das Sozialsystem aus. Ja, das nennt sich Zivilhaft mit Sicherungsfunktion. Also es gilt offiziell nicht als Gefängnisstrafe. Aber es ist ein Gefängnis. Ne? Es wird von in Gewahrsamnahme geredet, aber es ist ein Hochsicherheitsgefängnis. So sieht das dann innen aus. Also... das ist so ein schönes gelbes Licht auf den Gängen. Also hier überall, ne, man sieht diese wirklich Totalität dieser Institution. Also es ist einfach ein richtiges Gefängnis. So sieht das dann aus, wenn das geschlossen ist. Ja, was hat nun der Abschiebeknast für eine Funktion? Nach außen soll natürlich der Bevölkerung suggeriert werden, da sitzen Schwerkriminelle. Also, was erzeugt das? Angst auf der einen Seite und auch die Einstellung, ist es genau richtig so, dass die Leute da eingesperrt werden. Es ist auch immer wieder das Argument bei den Demos, das Argument finde ich nicht so gut, zu sagen, naja, diese Leute werden dargestellt, als ob sie Schwerkriminelle wären. Und da wird immer vergessen, dass Gefängnis ja nicht immer die einzige Antwort sein muss in der Gesellschaft auf Straftaten zum Beispiel auch. Also das finde ich auch in der linken Bewegung eine wichtige Überlegung, weil das ja auch so ein Bereich ist, die ganzen Gefängnisse, die ganzen Knäste im Allgemeinen, Jugendvollzugsanstalten und so weiter, das ist ja auch nicht im Blickwinkel. Da müsste man auch seine Aufmerksamkeit drauf lenken. Da leben ja auch Leute ohne eine Chance, irgendwie aus dieser Isolation rauszukommen. Aber hier ist eben wirklich so, man versucht zu suggerieren, es sind gefährliche Straftäter. Ich will später noch von dieser sogenannten Gefangenenmeuterei erzählen. Da ist es ja auch so, in diesem Begriff ist schon das so drin, dass es irgendwelche gefährlichen Vagabunden sind, ne, wie auf so Seeräuberschiffen stellt man sich die dann vor oder so, weiß ich nicht genau. Ja, nach innen, was erzeugt sowas nach innen, so ein Abschiebeknast? Abschreckung, Die Leute werden natürlich deprimiert, wenn sie da drin sind. Es gab auch Selbstmorde in Abschiebehaft. Natürlich erzählen sie es auch in ihren Heimatländern weiter. Das sind so die Ziele nach innen, also gegenüber den Flüchtlingen. Und es ist natürlich auch so ein Labeling, das dann auch irgendwann funktioniert. Also wenn man Leute psychisch zerstört, dann kann es zum Beispiel danach durchaus sein, dass Leute da rauskommen und irgendwie durchdrehen dann. Das ist dann aber eine Folge und nicht Grund der Inhaftierung. Ja, ich möchte mal auf ein paar Begriffe eingehen, die beschönigt werden. Also es heißt ja zum Beispiel Aufenthaltsgesetz, in Wirklichkeit sind da zum Großteil Abschieberegelungen drin. Es heißt Gewahrsamseinrichtungen für Ausreisepflichtige, das Ausreisezentrum hier heißt Landesunterkunft für Ausreisepflichtige. In Wirklichkeit sind es Abschiebelager, Abschiebegefängnisse. Der Begriff Ausreisezentrum selbst ist ein, so stellt man sich ein Reisezentrum vor, natürlich totaler Quatsch. Das ist ein sehr perfides, weil es werden ja offensichtlich da keine offensichtlichen Menschenrechtsverletzungen finden nicht statt hier im Ausreisezentrum Trier. Ne? Die Leute sitzen da drin, die können rein und rausgehen, wann sie wollen, aber sie haben halt keine Kohle und kein gar nichts. Und das ist das, was eben lange so zermürbt, was ein regelmäßiges, normales Leben gar nicht möglich macht. Dann heißt es zum Beispiel auch Ausreisepflichtiger, da ist doch eigentlich ein Flüchtling gemeint. Ne? Also das geht auch nicht, finde ich. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, natürlich ist das Bundesamt genau die Institution, die durch die Einzelentscheider ganz häufig gegen die Flüchtlinge entscheiden, die eigentlich erst seit einigen Jahren, seit es das neue Zuwanderungsgesetz gibt, auch ein bisschen was für Integration tun. Vorher war das eben alles die Abschiebebehörde. Ja, und natürlich der Begriff Illegalität, Illegaler ist sowieso etwas, wo suggeriert wird, ein Mensch könne illegal sein, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, jetzt möchte ich kurz eingehen auf die Vorfälle vom 13.07. diesen Jahres. Habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten. Andere Gefangene haben sich mit einem Häftling solidarisiert, der abgeschoben werden sollte. Dann gab es ein super Verhandlungsteam der Polizei, das es dann geschafft hat, mit den Leuten so weit zu verhandeln, dass die ein bisschen Vertrauen gefasst haben. Daraufhin ist eine Spezialeinheit rein, hat die Leute überwältigt, drei Leute verletzt. Der Mann wird abgeschoben und dann ein riesiges Presseecho, wo dann von einer Gefängnismeuterei gesprochen wird. Und ich möchte mal, weil das liegt mir doch sehr am Herzen, von diesem Presseecho möchte ich mal ganz kurz was vorlesen. Unter anderem Kommentare von Lesern des einer großen deutschen Online-Zeitung, ich glaube Focus war das. Da war dann eben ein Artikel drin über diese Gefängnismeuterei und 95% der Leserkommentare waren in etwas so. Ich lese mal ein paar Kommentare vor. Polizei muss wieder mal eigene Gesundheit riskieren. Wieder einmal mussten Polizeibeamte unnötig ihre Gesundheit wegen Abschiebehäftlingen riskieren. Es muss doch wohl Gründe für eine Abschiebung von unerwünschten Personen, zumeist Straftätern, geben. Also dann zurück, wo sie herkommen. Wir haben sie nicht gerufen, sondern zahlen auch hier wieder mit unseren Steuermitteln die Zeche. Polizei muss wieder mal eigene Gesundheit riskieren. Ja, das ist natürlich voller Vorurteile. Meistens zahlen, wie schon gesagt, die Abschiebehäftlinge selbst. Sie riskieren hier ihre Gesundheit und es handelt sich eben zum Großteil nicht um Straftäter. Zweiter Kommentar. Warum Asyl? Unsere großzügige Asylpolitik wird doch nur zur Einwanderung in unser Sozialsystem missbraucht. Wie die Wirtschaftskrise zeigt, brauchen wir auf keinen Fall die Einwanderung von Arbeitskräften, denn die Arbeitsplätze schmelzen schneller als die Gletscher entwickeln. Entwicklungshilfe kommt immer nur den Herrschenden zugute. Das ist das Problem. Ja, was kann man da kommentieren? Also die Flüchtlinge werden ausgebeutet. Und zwar sowohl in ihren Heimatländern als auch bei uns. Sie erhalten sehr geringe finanzielle Leistungen. Sie machen hier 1-Euro-Jobs und dann wird ihnen noch was gestrichen von den Sozialleistungen, wenn sie nicht freiwillig ausreisen wollen. Also das kann man so sehr gut entkräften. Ich meine, das hat ja jeder in seinem Bekanntenkreis bestimmt. Die ein oder anderen Leute, die so ähnlich argumentieren. Das trifft man immer wieder in der Familie. Und gerade als links engagierter Mensch muss man sich dann eben oft mit den ganz konservativen oder einfach auch nur dummen Argumenten auseinandersetzen. Dann hier, da steht dann zum Beispiel Meuterei im Abschiebegefängnis. Das Abschiebegefängnis an sich ist illegal und somit war die Meuterei vorprogrammiert. Es braucht keine speziellen Gefängnisse, wenn Asylbewerber, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sofort in sein Heimatland abgeschoben würden. Ne? Das sind auch so Kommentare dann. Oder Lob des SEK. Und da möchte ich eben auf was ganz Wichtiges hinweisen. Es ist ja wichtig, dass, wenn sich jetzt Leute dagegen engagieren, dass man in seinem Engagement auf der einen Seite eine gewisse Utopie hat, wie man sich Gesellschaft vorstellt, aber auch einen Realismus, wie die gegnerische Seite funktioniert. Und die Frage ist ja immer, wie kann man Argumente auch in die Bevölkerung hineintragen? Und das finde ich eigentlich bei diesem Thema die spannendste Frage. Ja, ich möchte noch ganz kurz auf mehrere Veranstaltungen hinweisen. Im Rahmen der Aktionstage gegen Abschiebungen wird es am 22. August eine große Kundgebung in Mainz geben. Am 29. August eine Demo in Mannheim und Ludwigshafen. Vom 24. bis 31. August wird es in Mainz verschiedene Filme geben zum Thema. Es ist geplant eine Aktion vor dem Abschiebegefängnis. Wir wollen eine Demo machen vor dem Innenministerium, wo ich ganz, ganz viel Lust drauf habe, weil die SPD eben wirklich die verantwortliche Partei hier ist, ganz einfach. Es ist einmal die Landesregierung, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ob jetzt jemand in Abschiebehaft kommt oder nicht, das entscheiden die jeweiligen Ausländerbehörden. Also es gibt auch Kommunalen, es gibt bestimmte Kommunen, die das eben nicht machen. Ja? Die sagen, wir tun den nicht in Abschiebehaft. Also da muss man sich auch sehr gut überlegen. Das ist eben kein Zwang. Ne? Und da finde ich es eben ganz wichtig, also zu dieser Kundgebung vor dem Innenministerium, ist auch in dieser Woche, steht der Termin noch nicht genau fest, dass da ganz, ganz viele Leute kommen. Also das wäre ganz toll. Hier in Trier ist ja, denke ich, auch was geplant.
Ja, also wir wollen hier in Trier auch an der Aktionswoche teilnehmen, unter anderem auch mit Filmvorführungen, mit Demonstrationen. Wer da Interesse dran hat, mitzuwirken, schreibt am besten eine kurze E-Mail ans Multi, dann werden wir informieren, wann wir so ein vorbereitetes Treffen machen.
Ich kann das ja nachher nochmal zeigen. Jetzt möchte ich ein bisschen motivieren. Weil das hört sich immer alles sehr deprimiert an, aber es ist eben nicht so. Es ist eben wirklich so, dass in der Einzelfallarbeit zum Beispiel bringt es ganz viel. Nicht jeder ist für die Einzelfallarbeit gemacht. Eine Demo bringt auch was. Das ist nicht nur wegen der Presse, sondern auch, weil man da viele nette Leute trifft, die ähnlich denken. Und weil es auch Spaß machen kann, zu demonstrieren. Und weil man auch mal seinen Ärger Luft machen kann. Von daher jetzt noch ein paar Fotos zum Motivieren für diese Aktionswoche. Das war zum Beispiel auch eine ganz tolle Demo vor ein paar Jahren. Da haben wir dann so Luftballons aufsteigen lassen. Und ihr seht hier, also wie der Abstand ist. Das sind die 5 Meter hohen Mauern. Das ist von Polizei geschützt. Und zwar seitdem einmal ein Farbbeutel an diese Mauer geflogen ist. Und dann sind hier die Demonstranten. Und bei der letzten Demo, dieses Jahr im Juni, war es so, da sind wir zum Abschiebeknast, auf dem Weg zum Abschiebeknast hing ein Republikaner-Plakat. Ja, ein paar Leute wollten das eben wegnehmen und dann haben sich die Polizisten schützend um das Republikaner-Plakat gestellt, was dann eben zur Eskalation beinahe geführt hat. Aber das zeigt eben, dass das eine Angst vorhanden ist. Also der Staat und also das ist nicht so, dass das alles so in sicheren Verhältnissen wäre. Das wird zu einem so suggeriert, dieses Ohnmachtsgefühl und so weiter. Aber es ist nicht so, sonst wäre die Staatsmacht ja nicht da. Also da ist ja irgendwo eine Angst auch. Hier, das sieht man mal, wir waren eindeutig mehr. Und hier das Ausreisezentrumsdemo letztes Jahr, zusammen mit Passierschein A38, super, wir bewegen uns, einer tollen neuen politischen Gruppe, die zahlreiche antifaschistische und antirassistische Aktionen mit veranstaltet oder veranstaltet hat. Hier eine Demo vor der Kreisverwaltung, Willy-Brandt-Platz, so eine Kundgebung. Da sitzen ja auch die Schreibtischtäter. Ja, und hier noch die Aktionsbündnisse vor Ort. Einmal das Multikulturelle Zentrum. Wir machen einerseits Einzelfallarbeit. Es gibt ein spezielles Projekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sind bei der Organisation von Demos immer dabei eigentlich, wenn es um die Engelheim-Demo zum Beispiel geht oder auch hier ums Ausreisezentrum. Also da ist jeder herzlich eingeladen, jede, Entschuldigung, ich habe nicht alles gegendert, mitzumachen. Dann gibt es den AK Asyl, der Arbeitsgemeinschaft Frieden, das war früher das Aktionsbündnis Ausreisezentrum abschaffen. Die haben eben den Schwerpunkt Ausreisezentrum. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das sind coole Leute, also ruhig auch mal hingehen. Die haben einfach telefonisch erfragen, einmal im Monat ein Treffen. Ja, und dann gibt es den Passierschein A38, super, wir bewegen uns, die hier die Demo hauptsächlich organisiert haben im letzten Jahr. Und es ist auch eine Gruppe, die sich immer über neue Gesichter freut. Ansonsten war es das. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Abend und ich lasse hier nochmal die letzte Seite stehen. Ach, die letzte Seite habe ich ja sogar zum Verteilen.